Hallo und herzlich willkommen zum Podcast 200 Inside Ski Jumping. Ich bin die Anna und an meiner Seite begrüße ich die Sonja.
Hallo.
Wir sind zurück aus unserer Winter- bzw. Weihnachtspause. Wir hoffen sehr, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Und vor allem als Skisprung-Fan muss man ja fragen, habt ihr die letzte Vierschanzentournee gut überstanden?
Oh Gott, das war wieder aufregend, oder? Dieses Jahr, meine Güte.
Boah, also wenn man sich die letzte Folge nochmal anhört, was wir da so uns überlegt haben, wie die Vierschanzentournee ausgehen kann und so weiter. Die Deutschen, ist dann doch irgendwie alles anders gekommen, als man es sich gedacht hat. Außer natürlich Kobayashi, würde ich mal sagen.
Ja, das stimmt. Also ich persönlich hätte nicht damit gerechnet, dass Kobayashi doch so dominiert. Gleich vom Fleck weg. Ja, gut, man weiß es vorher nie. Ich denke, insgesamt kann man sagen, unser Vorausblick zu sagen, dass es für die Deutschen dieses Jahr oder letztes Jahr dann sehr gut steht, war ja jetzt nicht falsch. Es sind ja auch, ich meine, vierter Platz, fünfter Platz in der Gesamtwertung ist ja sehr, sehr gutes Ergebnis auf jeden Fall. Aber ja, ein bisschen mehr, dranbleiben über längere Zeit ganz vorne wäre auch cool gewesen. Hätte ich schon erwartet, ja, ein Stück weit, ne?
Ja, eigentlich schon. Also ich glaube, da war der Druck insgeheim dann doch zu groß und finde ich sehr, sehr schade. Das hat Tani auch einmal gesagt, dass ein Kobayashi, dadurch, dass er halt im deutsch-österreichischen Universum ist, kriegt er halt wenig mit, was so medienmäßig so um ihm herum geschieht, weil er das meiste sowieso nicht versteht. Und die Deutschen, dadurch, dass sie halt so einen Druck haben, seit 20 Jahren, kein Deutscher hat es geschafft nach Sven Hannawald, die können das halt alles lesen, ist in deren Sprache, kriegen alles mit. Und ich glaube, das hat sogar den härtesten, so wie jemand wie Karl Geiger, obwohl er mental sehr, sehr stark ist, doch, glaube ich, irgendwie schon auch mitgenommen, würde ich mal so sagen.
Ja, kann sein, natürlich, ne? Es kann sein. Das ist irgendwie, ich frage mich halt immer, warum es dann nicht. Ich meine, er war wirklich vorher auch besser und Kobayashi hat ja jetzt auch nicht von Anfang an eine perfekte Saison hingelegt, das muss man ja auch mal sagen. Deswegen habe ich bis zum Schluss eigentlich schon ein Stück weit, oder sagen wir mal, bis Innsbruck in Anführungsstrichen, also bis zum dritten Springen dann in Bischofshofen, was ja eigentlich Innsbruck gewesen sein sollte, hatte ich schon gedacht, oh, mal gucken, ob er es wirklich durchbringt bis zum Schluss, aber hat ja dann am Ende geklappt. Aber so eine Souveränität an den Tag zu legen, Respekt auf jeden Fall.
Mega krass.
Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, was jedes Mal das Problem bei den Deutschen ist. Ich habe mich dieses Mal einigermaßen ferngehalten, muss ich sagen, von diesem ganzen Medien-Hack-Mack, weil der mir sowieso immer nur auf den Keks geht. Also die ein oder andere Schlagzeile, die ich gelesen habe, habe ich nur im Kopf geschüttelt und gedacht, sag mal, geht's noch? Aber ja, weiß ich nicht, war halt irgendwie nicht so. Eisenbichler, muss ich sagen, fand ich dieses Mal deutlich stärker, als ich es zunächst mal vermutet hätte. Bei ihm, finde ich, ist immer so ein bisschen mehr die Gefahr, dass dann doch mal einer dabei ist, wo er dann zu sehr will und dann geht's in die Hose. Das hatten wir eigentlich diesmal nicht, ne? Also das hat mich schon sehr positiv überrascht, finde ich.
Ja, er ist halt doch, also ja, es war besser, aber es war immer noch so, dass man nicht davon ausgehen konnte, dass er zwei richtig gute Sprünge macht, weil er sich viel zu viel unter Druck setzt. Er ist schon besser geworden. Das war vor einem Jahr, zwei, viel schlimmer.
Genau.
Aber bei, das war zum Beispiel gar nicht richtig gut. Also, dass er da Zweiter geworden ist. Zweiter? Gott, ich habe schon alles abgehakt. Ich glaube, Zweiter. das hätte ich niemals gedacht. Hat mich auch so sehr für ihn gefreut, dass er das im Windschatten von Karl Geiger nach Hause bringen konnte, weil eigentlich hat der Fokus komplett auf Karl gelegen. Er konnte dann so ein bisschen da rausgehen, ohne viel Druck zu haben. Und ich glaube, das hat ihm gut getan und das hat er auch dieses Mal richtig gut kompensieren können. Und er hat ja auch immer an den Mikrofonen gesagt, boah, dem ist der Weltcup, der Gesamtweltcup oder das Vierschanzentournee-Gesamtding, ist ihm egal, guckt da nicht drauf. Also er war schon eine coole Socke.
Ja, wenn es denn tatsächlich auch so ist, dann dann ist es ja gut, aber vielleicht hat er selber nicht unbedingt jetzt sich selbst in dieser super Favoritenrolle gesehen. Was mich sehr, also du hast ja dann irgendwann gesagt, okay, Kobayashi macht nochmal den Grand Slam.
Ja. Ja, habe ich sofort gedacht.
Während ich gesagt habe, ich glaube, hinten raus wird es Lindwig noch. So, jetzt hatten wir beide Unrecht. ja, tatsächlich, ich hab wirklich nicht gedacht, dass es Kobayashi. Ich habe gedacht, da muss doch irgendwas kommen irgendwie so. Und Lindwig so aus dem Windschatten, so leise hinten dran irgendwie noch. Ja, war dann am Ende doch nicht so. Verwunderlicherweise hat dann das letzte Springen jemand gewonnen, mit dem keiner gerechnet hat. Also, nee. Was? Das ist so deutlich, das gibt es ja gar nicht, ja. Daniel Huber, wow, cool.
Aber umso schöner, ey. Also, ja. Das hat einen, also ich bin jetzt kein Österreich-Fan oder so, aber das hat mich so gefreut. Also ich habe mich, glaube ich, für noch nie jemanden außer den Deutschen so gefreut wie für Daniel Huber, weil der hat einfach so abgeliefert und hat es einfach so verdient. Und dann auch noch in Bischofshofen. Es waren eigentlich keine Zuschauer da, aber sie haben da mit den Vuvuzelas da gestanden und haben ihn gefeiert und so weiter. Es war ein super toller Abschluss.
Ja, das war auf jeden Fall echt cool gewesen. Und auch wieder so typisches, finde ich, so typisches Vierschanzenturnier-Flair, dass man, wie wir das ja schon so viele Jahre immer hatten, dass man dachte, oh, jetzt muss er doch den vierten auch noch gewinnen. Jetzt, diesmal klappt's.
Ja.
In dem Falle, wir hatten es ja jetzt schon dreimal und Kobayashi hat es ja auch schon mal gehabt. Meine persönliche Vorstellungskraft hätte es komplett gesprengt, wenn er das jetzt nochmal geschafft hätte. Aber dass es am Ende dann doch immer nicht klappt und du denkst so, ja, krass, es ist eigentlich genauso, wie es all die Jahre auch war. Auch dieses Mal, irgendwo hängt es dann am Ende immer. Und diesmal war es dann eben bei Daniel Huber, an dem es gehangen hat. Aber trotzdem war es alles in allem eine sehr spannende Tournee.
Oh ja.
Einzige Sorgenkinder. Ja, die Polen. Was ist denn mit den Polen los? Also,
ja.
Ich weiß nicht, was da los ist. Keine Ahnung. Kommt wahrscheinlich also, alles zusammen. Ne?
Ja, glaube ich auch. Also an sich. Also allein schon, dass Kam jetzt doch letztendlich gesagt hat, dass er pausiert, das heißt schon was. Also es macht kein Athlet einfach so und steigt aus der Vierschanzentournee aus. Also ich denke, der hat halt auch noch Olympia im Nacken. Man weiß ja auch nicht, wie lange so jemand noch weiterspringt, ob er nochmal ein Olympia mitkriegt.
Ja.
Es sind ja dann nochmal 4 Jahre. Deswegen denke ich, hat er das nochmal so ein bisschen im Nacken gehabt. Eine Vierschanzentournee, denke ich, kann er jedes Jahr nochmal mitspringen. Oder zumindest mal nächstes Jahr zum Beispiel nochmal und so weiter. Aber dass jemand aussteigt, das heißt schon was. Was mit den anderen ist, war auch immer wieder unterschiedlich. Piotr Jüder war auch mal gut, mal nicht so gut. Also es war irgendwie, das ist alles so schwankend. Es geht mir nicht in den Kopf rein.
Nee, mir auch nicht. Und man muss es auch einfach wissen, in Polen ist Skispringen ganz groß dabei. Und da geht's richtig rund. Also die haben wirklich keinen Spaß momentan. Das macht wirklich keinen Spaß. Da geht's auch medial, denke ich, sehr ab. Die Polen verstehen da so euphorisch und so, ja, wie soll man sagen, so sehr sie ihre Helden dann auch feiern in guten Zeiten, so sehr kann sich das auch ins Gegenteil verkehren. Ich bin mal gespannt, wie es in Polen weitergeht. Aber natürlich hoffen wir, dass sie alle wieder möglichst schnell wieder dahin kommen, wo sie einfach hingehören. Ja, also Kamil ist doch aus der Vierschanzentournee auf halber Strecke wegen schlechter Leistung raus. Ist ja auch was, das hättest du ja vorher auch nicht dir vorstellen können irgendwie. Ne?
Nee, weil er Titelverteidiger war. Letztes Jahr hat er noch gewonnen. Und dieses Jahr war er bei 2 Springen dabei und musste dann und hat dann aufgehört.
Ja, Hammer.
Daran sieht man halt auch, wie schnelllebig diese Sportart einfach ist. Und wie schnell es auch von gut zu schlecht sei. Gehen kann. Und ich glaube, das war auch so das, was bei den Deutschen auch so das Thema war. Jetzt jemand wie Karl Geiger oder auch Markus Eisenbichler, die sind in einer guten Form und du weißt nicht, wie es nächstes Jahr ist. Jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt gewesen, es zu schaffen, die Vierschanzentournee zu gewinnen, weil sie wirklich in einer guten Form waren. Nächstes Jahr kann das Ganze schon komplett anders aussehen, weil es so schnelllebig ist.
Ja, oder es kann aber natürlich auch sein, dass nächstes Jahr einfach ein anderer da ist, der es dann schafft, ne, sage ich jetzt mal, oder der dann wieder ganz vorne ist. Haben wir dieses Jahr auch gesehen, dass dann plötzlich ein Underdog kommen kann, der auf einmal den anderen ja, nicht davon springen, aber zumindest mal ganz weit vorne mit dabei ist. In diesem Fall war es ja ein Slowene, Lovro Kos, der dann leider ein bisschen Pech hatte, Schrägstrich Bischofshofen Auslauf, mehr sage ich dazu jetzt nicht, dem dadurch halt noch eine bessere Platzierung in der Gesamtwertung verloren gegangen ist durch diesen Sturz. Das ja. ist für mich so der Mann des Wettkampfs sozusagen oder dieser ganzen, also neben natürlich dem Sieger, aber wirklich super Leistung hingelegt und ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ich hoffe, dass es jetzt auch ja, im Positiven weitergeht. Ich finde jetzt also jetzt dann die Anschlusswettkämpfe sozusagen an Bischofshofen, die ja auch in Bischofshofen fanden nach der Tournee, aber halt eben nicht mehr zur Tournee gehören, die würde ich jetzt auch nicht unbedingt als so aussagekräftig nehmen, weil nach einer Vierschanzentournee kannst du auch mal müde sein. Ne? Also normalerweise hatte man ja dann auch immer mal ein paar Tage Pause. Und jetzt so nach zwei Tagen wieder weiterspringen, da fragt man sich auch, was soll das denn?
Ich finde es toll, als Fan findet man es toll, dass es nochmal weitergeht, dass man nochmal zwei Wettkämpfe hat. Aber als das Einzelspringen war, habe ich mir auch so gedacht, boah Leute, also das hättet ihr euch jetzt echt schenken können. Ständig war, manche waren zu spät, weil dann hat Hani auch erklärt, ja, da macht der Kopf nicht mehr so mit und so weiter. Man hat schon gemerkt, dass sie alle sehr, sehr müde sind. Dann frage ich mich halt, lass den Leuten doch jetzt einfach mal. Und wenn es halt 10 Tage sind, wo die Leute Pause haben, dann haben sie halt mal 10 Tage Pause. Das da in Bischofshofen, das gab's so noch nie. Klar liegt das Wochenende auch noch mal ein bisschen anders, aber hättet euch echt schenken können und einfach jetzt nächste Woche weitermachen. Fertig.
Genau. Hätte ja auch, oder sagen wir es mal so, man hätte zum Beispiel auch hergehen können und hätte sagen können, hey, wir tauschen den Männerwettkampf gegen den Frauenwettkampf. Denn da haben wir ja genau die Situation, dass jetzt wieder wochenlang Pause ist, ja, weil ja die Nachholtermine nicht stattfinden. Oder es keine Nachholtermine gibt für die Frauen, für die ausgefallenen Wettbewerbe in Japan, für die Herren gibt's die. Das heißt, man hätte ja zum Beispiel auch sagen können, die Jungs können schon mal abreisen dafür, wenn die Schanze in Bischofshofen sowieso schon fertig präpariert ist, können die Frauen da drauf springen. Auch das wäre möglich gewesen, aber nein, die FIS hat sich zu was anderem entschieden. Okay, wie dem auch sei, auf jeden Fall sei ihnen dann mal ein paar Tage Pause gegönnt. Und es war auf jeden Fall eine aufregende, schöne 70. Vierschanzenturnier. Wir freuen uns schon mal auf die 71.
Oh ja. Und dann ist natürlich ein Land, eine Nation wirklich sehr, sehr stark gewesen. Mhm. Und um damit auf unser heutiges Thema zu kommen, ein Team, worüber wir uns eigentlich auch beide sehr gefreut haben, dass die Springer da so stark waren, war Trommelwirbel. Norwegen. Das war das Granerüd. Da mit dem Sprungstil, den er im Moment hat, solche Erfolge hat, wow. Also das zeigt auch, wie gut er ist. Ich denke zwar jedes Mal, hoffentlich springt er nicht mal daneben in die Bande oder so. Also so weit weg ist es gar nicht mehr.
Ja.
Aber auch Marius Lindwig, wow.
Ja. Top-Leistung hat er sich abgeliefert. Voll verdient. Auch der Rest der Mannschaft momentan wirklich gut drauf. Ja, Norwegen ist wirklich auch, na gut, okay, wir haben natürlich jetzt, es ist ja immer so eine hohe oder eine sehr hohe Messlatte, von der aus wir das Ganze betrachten. Ne? Gerade Granerud war ja auch einfach, kommt ja von einer Leistung, die musst du ja erstmal nachliefern in den letzten zwei Jahren. Aber er ist ja immer noch sehr, sehr gut und ich sehe ihn leider auch schon irgendwann mal gegen die Bande knallen. Ich bin mal gespannt,
wann es soweit ist. Das könnte in die Hose gehen.
Ja, da war auch Robert Johansson, sehr gute Leistung abgeliefert.
Tante war auch jetzt nicht so schlecht. Also dafür, dass er vor ein paar Monaten noch im Krankenhaus gelegen hat, zeigt er echt generell auch wirklich gute Ergebnisse.
Genau.
Also die haben wieder ein starkes Team und da geht es auch heute drum. Wir haben uns zum Thema gemacht, dass wir uns das norwegische Team mal ein bisschen mehr angucken. Passt ja auch perfekt einfach. Wir haben es uns einfach perfekt ausgesucht.
Auf jeden Fall.
nicht nur, wie es heute läuft, sondern wie es auch die letzten Jahre gelaufen ist. Wir haben sie schon sehr, sehr oft in den letzten Folgen, oder das norwegische Team war immer irgendwie Thema in den letzten Folgen. Deswegen wollen wir jetzt nicht bei Anno Tobak anfangen mit dem norwegischen Team, sondern steigen so in den 90er Jahren ein. Und da muss man eins sagen, direkt schon im Vorgriff, es war immer teamstark, würde ich sagen. Also es war immer jemand da, der die norwegische Fahne hochhalten konnte.
Ja, das ist richtig. Gerade in den, also auch wenn man sich die Vergangenheit anguckt, in den, ich sag mal, die, also es ist ja immer so ein bisschen interessant zu sehen, wie hat sich das Ganze auch national entwickelt über die Jahre oder über die Jahrzehnte. Da ist das, also kristallisiert sich das auch sehr stark raus. Ich finde fast mehr als bei anderen Nationen, die wir bis jetzt besprochen haben, dass es immer so Einzelne gab, die ganz, ganz weit vorne waren, also die alle anderen dominiert haben, aber doch immer eine sehr große Bandbreite. Ja.
Ja. Ja.
Das hat sich, also es kann, man kann eigentlich fast, und auch immer über einen langen Zeitraum, ne, das ist auch so eine Sache. Also man kann es eigentlich fast nach Jahrzehnten abgrenzen, zu sagen, in dem Jahrzehnt war der ganz weit vorne, im nächsten Jahrzehnt war ein anderer Name ganz weit vorne. Und in den 90ern oder zumindest, sagen wir mal, Anfang der 90er gab es eben dann einen, der so den, ich sage mal, den Auftakt gemacht hat. Und das ist jemand, den werden die meisten wahrscheinlich noch kennen, den Namen, nämlich Espen Bredesen.
Genau.
Genau, der Anfang der 90er Jahre auf den Plan getreten ist. Und da kann man auch gleich schon mal, weil wir es auch gerade von Polen hatten, auch in Norwegen ist es so, dass, ist auch, glaube ich, heute immer noch so, ist aber auch schon immer irgendwie der Fall, dass das Ganze auch dadurch, dass es medial oder dass es überhaupt insgesamt der Sport in der Gesellschaft doch einen relativ hohen Stellenwert hat, man halt auch immer im Fokus steht, ne? Auch im medialen Fokus. Und die norwegische Presse ist auch wirklich nicht leicht zu handeln. Und wenn du da mal irgendwie in der Schusslinie bist, hast du auch keinen Spaß. Und das hat auch Espen Bredesen erlebt, Anfang der 90er, als er bei seiner ersten Olympiateilnahme bei seiner ersten, wohlgemerkt, ja. Also wer räumt denn bei seiner ersten Olympiateilnahme schon riesig ab? Das passiert ja recht selten. Also da hat er nur den 60. Platz belegt. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig gut, das ist keine Frage. Aber trotzdem hat man ihn dann damals verglichen mit Eddie the Eagle. Und wer sich mit Skispringen auskennt, der weiß auch, dass Eddie the Eagle halt einfach, ich sag jetzt mal, ja, es ist jetzt nicht unsere Meinung, aber es schon so im Großen und Ganzen immer als Witzfigur dargestellt wird, ja. Ja, das ist natürlich schon bitter, wenn du als Profisportler dann halt damit verglichen wirst, weil du halt bei deiner ersten Olympiateilnahme noch nicht so abräumen konntest.
Ja, aber da sieht man, wie groß der Druck letztendlich war.
Ja.
Und es ist auch gut, dass er sich davon nicht abbringen gelassen hat, weil irgendwann kamen ja dann die Riesenerfolge. Also,
und es hat auch gar nicht so lange gedauert.
Genau, es hat gar nicht so lange gedauert. Schon 1993 bei der Ski-WM in Falun wurde er Weltmeister von der Großschanze und zwei Tage später dann auch mit der norwegischen Mannschaft Weltmeister. Und auch bei seiner zweiten Olympiateilnahme, da hat er dann gedacht, so, könnt mich jetzt mal.
Genau.
In Lillehammer, da hat er Gold geholt vor seinem Landsmann Ottesen, weil Lasse Ottesen war mit ihm sozusagen, also die beiden waren, also es war nicht nur der Bredesen, der wirklich richtig, richtig gut war, sondern er hatte dann wirklich auch einen Teamkollegen, die sich das so ein bisschen geteilt haben, was ich auch immer gut finde, dass nicht nur einer im Fokus steht, sondern dann auch noch ein zweiter da so um die Ecke kommt, der das dann mit einem teilt.
Genau, ja klar, ist ja auch wichtig, ne? Damit du auch nicht immer nur der Einzelkämpfer bist. Und wie oft haben wir das schon gehabt, dass hinten dran dann nichts mehr kam und dann ist der eine weg, weil er, keine Ahnung, zu alt ist oder verletzt ist oder sonst was und auf einmal stehst du da, ne? Das gab es da nicht. Das ist natürlich von großem Vorteil, ja klar. Und die Olympia 94 war ja zu Hause in Lillehammer, also in Norwegen, was natürlich dann nochmal einen höheren Stellenwert hat. Und dann haben sie ihn auf einmal alle wieder lieb gehabt, ne? Also dann hat er dann auch irgendwelche nationalen Ehrungen bekommen und allen möglichen. Und die Medien kamen eben auch irgendwelche, keine Ahnung, Ehrenplaketten angeheftet und so weiter. Also dann hat sich das Blatt dann sehr schnell gewandelt.
Echt verrückt.
Ja.
wie sich das dann plötzlich wandelt.
Genau. Unglücklicherweise ist die Hochzeit des Espen Bredesen relativ schnell zu Ende gewesen, was aber daran lag, dass er sich ja Mitte der 90er, also so 3, 4 Jahre nach seiner großen Zeit quasi, oder nachdem es richtig losging, verletzt hat, ganz blöd verletzt hat am Hals. Und das halt so ein
Am Hals,
bisschen,
ja.
ja, so der Knackpunkt war, ne? Und er sich da nicht mehr so richtig von erholen konnte und das immer wieder zu Problemen geführt hat, sodass er dann in den darauffolgenden Wettkampf Weltcups nicht mehr, also Gesamtweltcup sozusagen, ja, nur so ein bisschen, ich sag mal, unter ferner Liefen halt stattgefunden hat, auch keine schlechten Ergebnisse. 94, 95 war er 15. im Jahr drauf, 13. Das ist ja nicht schlecht, aber ja, das hat dann leider, ging dann doch schneller zu Ende, als man sich's gewünscht hätte.
Ich glaube, gerade in so einer Nation braucht man halt auch einfach Siegspringer und die hatte man dann zu der Zeit einfach nicht. Also man hat dann schon gemerkt, da kam ja auch ein ganz junger Roa Jökulsöy um die Ecke, der so ein bisschen als Newcomer dann schon so mit dabei war. Der war 95, 96 dann 15. im Gesamtweltcup, war also nur 2 Plätze schlechter als Bredesen, aber so ein richtiger Siegspringer, der wieder vorne mit dabei war, wie bei den besten Zeiten, hat dann letztendlich zuerst mal gefehlt.
Ja.
Und dann gab es 1996, 97 dann plötzlich doch wieder einer, der mithalten konnte, von dem man vorher auch noch nichts gehört hat, Christian Prenden. Der dann plötzlich, also man merkt irgendwie schon in den Anfangszeiten, wenn es bei den einen ein bisschen schlechter läuft, irgendwie kommt immer noch mal jemand nach. Das finde ich da so heftig. Also
Ja.
die haben, glaube ich, vom Nachwuchs her, haben die wirklich, hatten die damals auch schon keine Probleme.
Genau, das war auch immer schon so, würde ich sagen. Also wenn man sich das mal so insgesamt betrachtet, war das immer schon so. Das hat halt aber auch was damit zu tun. Und da kann man auch so ein bisschen den Bogen spannen zu Slowenien, wo wir das ja auch sehr intensiv beleuchtet haben. Die ganze Background-Arbeit, die geleistet wird, die ganzen, ja, die Infrastruktur einfach insgesamt. Ich meine, Norwegen ist das Mutterland des Skisprings. Das haben wir, glaube ich, in so ziemlich jeder Folge inzwischen mitgeteilt. Deswegen haben wir auch gesagt, wir fangen jetzt nicht wieder bei Anu dazu mal an, weil wir dann wieder das gleiche erzählen, was wir euch jetzt schon zigmal erzählt haben. Nämlich, dass gerade zu den Anfangszeiten, ich sag mal 1900 bis 1900, keine Ahnung, 50 oder so, die Norweger immer überall ganz vorne waren. Ja. Und zwar in großer Mannschaftsstärke. Und hat sich nie geändert. Und das liegt einfach auch daran, dass es eben eine große Infrastruktur gibt in diesem Land.
Das ist echt schön zu sehen. Also zum Beispiel auch die Zeit von Tommy Ingebrigtsen hat auch schon 98, 99 angefangen.
Ja, den
Wo er
habe ich
dann
ja
mehrmals in die Top
sowieso.
Ten. Ja, ich
Den fand
weiß,
ich immer so toll. Ich weiß auch nicht, was. Er hatte immer so eine ganz spezielle Art zu springen und zu fliegen dann natürlich auch.
Ja, der hat
Und
doch so ein
deswegen,
großes V gehabt, oder?
der hatte auf jeden Fall immer so diesen, ich finde irgendwie so einen sehr speziellen Hüftknick. Den hast du immer, von allen Springern konnte so immer Tommy Ingebrigtsen erkennen, nicht nur wegen der Haare, die natürlich da rumgeflattert haben, sondern halt auch
Ja.
einfach wegen dieses speziellen Sprungstils. Ich weiß nicht, das ist mir einfach immer in Erinnerung geblieben.
Also der war ja auch dann zusammen mit Ottesen 1999, 2000 eigentlich, ja, da war es ein bisschen schwierig bei den Norwegern. Also es waren gute Platzierungen dabei, so Top Ten, aber waren auch nur Fünfter im Nationencup, also im National Standing. Man hat schon so, ich glaube, da ging es schon so ein bisschen, da ging schon das Rattern bei den Norwegern los. Wie soll das hier weitergehen? So richtig Siegspringer haben wir nicht, da muss was passieren und so weiter. Und im darauffolgenden Saison sind sie auch nur Sechster im Nationencup geworden. Ich glaube, das war dann so der Brennpunkt letztendlich, wo man nachdenken musste, dass es wirklich auch einen Umbruch geben muss. Und der ist dann ja 2002 passiert, weil dann hat kein geringerer als.
Mika Koyunkowski.
Genau, das norwegische Team übernommen und dann Dann ging es richtig ab.
Ja, das
Ich glaube,
war,
was der anfasst.
das war damals auch so, ne? Der war ja damals noch bei den Finnen gewesen. Und das war auch die Zeit nach Reinhard Hess, wo es auch in Deutschland so schwierig wurde, langsam. Und man sich halt auch überlegen musste, wie geht's weiter? Und ich erinnere mich, dass es auch da so ein bisschen die Thematik gab, ob man Mika Kolonkoski, bei dem man aus Finnland wusste, wenn der kommt, dann ist das ein
Ja.
Erfolgsgarant. Das weiß man einfach, ja. Ob
Weiß
man
ich
ihn
auch
in
noch.
Deutschland engagieren soll, ja oder nein. Die Deutschen haben es nicht gemacht. Die Norweger waren so clever und haben es gemacht. Und dann hat Kolonkoski halt Kolonkoski Dinge getan, nämlich das norwegische Skispringen in einer Geschwindigkeit wieder an die Spitze zu katapultieren. Das ist schon aller Ehren wert.
Ja, also was der anfasst, also ich glaube, was der anfasst, da werden Siegspringer draus. Also
Ja.
das ist kaum zu glauben. Also eine Saison, also seine erste Saison, die war schon sehr gut. Also die andere, also geht man nach und nach, sage ich mal so. Da waren Pettersen, Romören und auch Jokelzeu wirklich wieder Siegspringer. Da wurden wieder Siege eingeholt. Die waren im Nations Cup auf Platz 3 und so weiter. Haben bei der deutschen Ski-WM in Val d'Isère Bronze geholt. Also es gab wieder Erfolge, aber die krasse Saison, und ich glaube, das war einer der Saisons der Norweger, war eine Saison später, 2003, 2004, weil
Ja.
da ging es dann richtig ab. Das ist ja auch eine Saison oder eine Saison, die uns, glaube ich, oder die mir auf jeden Fall immer noch im Kopf bleibt. Gerade Roar Jökulsøy oder auch Romøren, es sind ja Namen, norwegische Namen, die einem als Skisprungfan immer im Kopf bleibt. Was die da auch abgeliefert haben, also pff.
Ja, definitiv. Jetzt wundert man sich vielleicht, ja, wie hat er das denn gemacht, ne? So, wie geht das denn plötzlich? Weil es muss ja, also was er halt getan hat, was Mika Kolonkoski gemacht hat, das hat er, glaube ich, auch immer gemacht, wofür er auch nicht immer nur auf, ja, wie soll man sagen, Freunde gestoßen ist. Deswegen war es durchaus auch, oder ist, mein Gott, ist er noch da? Also, es hat zwar inzwischen eine andere Aufgabe, aber ihn gibt es ja noch. Ist einfach das komplette System auf links zu krempeln, ne? Und halt nicht nur zu sagen, okay, was sind die Springer, ich trainiere die jetzt, sondern hat Sichtungswettkämpfe im ganzen Land vorgenommen, hat geguckt, was ist die Substanz und das ganze Ding dann mal umzubauen, da musst du natürlich halt auch als nationaler Verband die Eier für haben, sage ich jetzt mal, und das dann auch mal auf die Probe stellen zu lassen von jemandem, der Ahnung davon hat. Das haben die Norweger getan und sie haben sehr schnell, wie wir ja jetzt gerade schon gesagt haben, die Lorbeeren dafür geerntet und gerade die Saison 2003, 2004. Also um es mal zu vergleichen oder mal so eine kurze, ja, einen Bogen zu kriegen, wie das denn ausgesehen hat. Ende der 90er Jahre ging es stetig bergab. Wenn man sich anschaut, die Top 50 im Weltcup, da hatten im Jahr 99, 2000 waren es noch 5 Norweger, die im Gesamtweltcup unter den 50 Besten waren. Im Jahr 2001, 2002 waren es nur noch 3. Das ist schon wirklich sehr wenig. Das ist, glaube ich, auch, würde ich jetzt fast mal behaupten, am wenigsten von allen gewesen, von allen Jahren. Und dann im Folgejahr ist das Ganze nach oben geschossen und in den nächsten 2 Jahren hatten wir dann jeweils 9 Norweger unter den Top 50. Also das ist schon eine Verdreifachung und das spricht ja für sich, da muss man ja gar nicht viel zu sagen.
Ja, genau. Also gerade auch, dass man nicht nur einen Siegspringer hatte, auf den sich alles auch da wieder stürzt, sondern immer eine komplette, also nicht eine komplette Mannschaft, aber doch wieder eine komplette Mannschaft dahinter hat.
Ja.
Da hat ein Jokelzeu 7-mal gewonnen, ein Romören hat 2-mal gewonnen, Pettersen hat 4-mal gewonnen. Also es war nicht immer nur ein Siegspringer. Und ich glaube, das macht es bei dieser Nation auch sowas von aus, diese Teamstärke, die immer wieder, egal wie es gelaufen ist, doch immer wieder an den Tag gelegt haben. Also
Ja.
ein sehr, sehr teamstarkes Team, das nicht nur aus Einzelkämpfern besteht, sondern auch in sich geschlossen ist. Und ich glaube, da hat auch Mika Kolonkoski einen riesen, riesen Anteil dran, dass er aus dieser Nation, aus diesen Springern ein Team gebildet hat.
Das hat man ja auch in Finnland damals schon gesehen, ne? Dass es
Ja.
eben nicht nur den einen gab oder zwei, sondern eben immer mehrere gab und man auch immer geguckt hat, dass man muss halt auch eine Struktur schaffen, die sicherstellt, dass hintendran immer neue Leute nachkommen, ja. Und das geht halt dann auch schon bei den Kindern los. Das ist nun mal so. Wenn du gute Nation, also Leute im Weltcup haben willst, musst du bei Kindern anfangen, die gut zu trainieren. Du musst Strukturen schaffen, du musst Möglichkeiten schaffen, dass Kinder überhaupt Skispringen können und so weiter. Das ist natürlich in Norwegen einfach, weil Norwegen halt nun mal eine Wintersportnation ist. Anderen Ländern ist das nicht ganz so leicht. Oder konzentriert sich das eher auf also einzelne Standorte. Norwegen ist da natürlich sehr gut aufgestellt. Und dann musst du diese Kinder, die dann irgendwann zu Erwachsenen, jungen Erwachsenen werden, auch finden. Und das hat er getan. Und da kamen dann natürlich auch Namen hervor, die wir alle noch kennen, wie Tom Hilde, wie Anders Jakobsen. Wie soll man das nennen? Diese junge, doch so ein bisschen wilde Bande an Athleten, die schon ihren eigenen Kopf hatten, aber dann eben auch eine sehr, sehr gute Mannschaft gebildet haben.
Genau. Und die kamen halt auch wie Phönix aus der Asche plötzlich da so raus. Also wenn man sich auch Anders Jakobsen anguckt, der ja dann 2006, 2007 überragend war. Vorher ist er nicht wirklich aufgetaucht.
Der war einfach Klempner. Also der war einfach im Hauptberuf Klempner. Das war kein Profisportler, sondern das war halt... Und Mika hat ihn gefunden und hat ihn dann zu einem Vierschanzentournee-Sieger gemacht.
Und das war ja sogar noch eine richtig interessante Vierschanzentournee, weil er ja eigentlich nur in Innsbruck gesiegt hat und in den Platz 2 in Biho bekommen hat, sonst Top 10 war, hat aber trotzdem die Vierschanzentournee gewonnen. Da hatten wir ja letztes Mal noch die Rede gehabt, dass es auch mal so Vierschanzentourneen gab, wo nicht immer der Sieger dann letztendlich auch den Gesamt-Dings geholt hat. Da war es zum Beispiel so, er hat dann vor Schlierensauer und Amann die Vierschanzentournee gewonnen, aus dem Nichts. Und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, er hatte einen sehr, 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 sehr komischen Flugstil. Also am Anfang war es okay, aber er ist halt wirklich wie so ein Rowdy da runter gesprungen und man dachte, oh Gott, oh mein Gott, aber er hat es trotzdem hingekriegt.
Ja,
ja, genau. Junger Wilder.
Genau. So war es, wirklich ein junger Wilder. Und da hatte er mit Tom Hilde halt noch einen an der Seite, der auch so ein bisschen so gewesen ist. Gibt noch einen jungen, damals jungen Norweger, den ich auch gerne nennen würde, der vielleicht jetzt nicht alle so vorne auf dem Zettel haben und erstmal überlegen müssen, wer war das denn jetzt nochmal? Und zwar Kenneth Gagnus, nämlich zwar einen anderen Werdegang hatte, um in den Weltcup reinzukommen, der sich eher den in Anführungsstrichen klassischen Weg gegangen ist über Jugendwettbewerbe und sich wirklich etabliert hat in der Nationalmannschaft. Meiner Meinung nach ein ganz, ganz großes Talent der Norweger gewesen, hat auch sehr, sehr gute Leistungen liefern können über die Jahre. 2008 im Weltcup-Debüt gefeiert, das heißt auch so zu dieser Zeit, als eben Jakobsen etc. da mit dabei waren, der leider das Pech hatte, und das muss man wirklich sagen, das war großes Pech, viermal sich das Kreuzband zu reißen. Ja. Und dann war halt die Karriere vorbei. Also ich meine, das ist dann halt auch irgendwann ist zu Ende. Großer Verlust irgendwie fürs norwegische Skispringen, weil das wäre ja wirklich nochmal einer gewesen, der hätte nochmal ganz groß rauskommen können. Ne?
Ja, das stimmt. Ja. Aber auch wenn es schlimm ist, aber sie mussten sich halt echt gar keine Gedanken machen, dass nicht irgendjemand nachkam. Nach Tom Hilde, der 2010, 2011 sehr, sehr gut war, war dann 2011, 2012 plötzlich Anders Bardal ganz vorne mit dabei. Und da zeigt sich dann so eine ganz kleine Veränderung, dass da dann wirklich ein Springer immer so sich herauskristallisiert hat und danach ein bisschen so eine Lücke entstanden ist. Also das war so auch der Umbruch von Mika Kojunkoski zu Alexander Stöckel.
Genau.
da hat man dann schon so gemerkt, da war ein Springer richtig gut und so hinten dran, da haben sie so ein bisschen den Anschluss verloren. Aber das hat der Andreas Stöckel, Alexander, wie komme ich auf Andreas?
Das weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Bei Alexander Stöckel hat es dann doch noch mal irgendwie drehen können. Also da dachte man so in den Saisons so, okay, jetzt läuft es irgendwie ganz anders. Aber der Wechsel hat trotzdem keinen Abbruch getan dem Ganzen. Ja. Also es hat dann doch nochmal irgendwann gepasst.
Genau, und es war ja teilweise auch so gewesen, dass das mit Alex Stöckl nicht immer nur auf Gegenliebe gestoßen ist. Also es gab schon noch durchaus Kritik innerhalb Norwegens, dass ob man jetzt einen Ausländer, also jemanden von außen reinholt ins Land oder ob man eben jemanden nimmt, der schon im Trainerteam von Kojonkoski war und man hat sich dann dazu entschieden, Alex Stöckl zu holen, der durchaus auch viel Kritik an Anders Bardal geübt hat. Das war nicht immer alles nur heiter Sonnenschein. Aber sie haben sich ja dann doch gemausert und Anders Bardal, auch einer dieser Athleten, die ähnlich wie Kenneth Gagnus über einen längeren Zeitraum sich, also der hatte 2001 schon sein Weltcup-Debüt, also sprich ist 10 Jahre lang schon im Weltcup dabei gewesen und hat sich halt peu à peu an die Spitze gearbeitet und eben nicht einer von diesen plötzlich auftauchenden Athleten, die in Anführungsstrichen die Generation vorher gebildet haben. Ne?
Als Alexander Stöckl dann übernommen hat, hat er das, was Mika Kojunkowski angefangen hat, auch weitergemacht. Und war ziemlich erfolgreich. Also da verstehe ich den Gegenwind in Norwegen gar nicht so wirklich.
Ja, das hat man ja vorher nicht unbedingt gewusst. Also hinterher ist man ja immer schlauer, ne? Aber in dem Moment dachte man, muss das jetzt sein? Muss man da jetzt jemanden holen, der noch nicht so dabei ist oder nicht? Das, ja, wie das halt immer so ist.
Also wirklich immer dieses Rumgemeckere.
Ja, er war ja auch, ich meine, Alex Stöckl ist natürlich auch jemand gewesen, das sind natürlich auch riesige Fußstapfen, in die du da reintrittst, wenn du, wenn du Mika Kojunkoski bewerbst, das musst du natürlich auch erstmal machen. Inzwischen ist er ja ein Nationalheld. Ich glaube, die haben den eh schon adoptiert in Norwegen. Hat jetzt auch einen Vertrag irgendwie bis, keine Ahnung, sonst irgendwo hin. Also die wollen den auch nicht mehr weggeben. Er hat, glaube ich, ein Haus inzwischen irgendwo in Norwegen mit seiner Frau, spricht Norwegisch. Der ist ab der, also ja, ich glaube, das ist eine gute Kombination gewesen, die man so schnell auch nicht mehr abgibt. Oder hergeben wird. Ne? Und es ist ja nach wie vor auch immer noch sehr, sehr erfolgreich. Sie sind ja auch immer noch sehr, sehr erfolgreich.
Ja.
Wo die Norweger auch immer erfolgreich waren, und das zieht sich wirklich durch die gesamte Geschichte des Skisprings, ist im Skifliegen. Wenn du von Skifliegen redest, redest du eigentlich automatisch von Norwegen. Ja. Zu Anfangs natürlich die ganzen, wenn man sich mal die Entwicklung der Weltrekorde ansieht, ist klar, am Anfang stehen da eigentlich nur Norweger, weil es halt nun mal nur in Norwegen sozusagen stattfand oder eben die meisten Wettkämpfe fast nur von Norwegern bestritten wurden. Auch das haben wir ja in unserer Folge über die Geschichte des Herren-Skisprings schon thematisiert. Das ist auch im Nachgang dann auch so gewesen. Wenn man sich mal anschaut, die ganzen von all diesen norwegischen Athleten, die ganzen Bestmarken, das sind eigentlich durch die Bank alles Flieger gewesen. Oder eigentlich fast auch immer noch. Ja. Also Skifliegen und Norwegen gehört einfach absolut zusammen.
Man sieht es ja auch an den Flugstilen der Norweger. Also es klappt auch beim Skispringen, gar keine Frage, aber man sieht, dass das Skiflieger sind, vom breiten V und so weiter, wie die sich da reinlegen. Also das sind wirklich, wirklich, wirklich krasse Skiflieger.
Ja, genau, das ist so. Und wir haben auch, also den aktuellen Rekord hält ja jemand anderes, den hält ja immer noch Stefan Kraft. Aber auch da war es natürlich im Vorfeld so, dass die Norweger wieder versucht haben, sich den Rekord zu schnappen und gerade auch das legendäre Springen oder Fliegen auf dem Vikersundbakken, den sie ja da ganz zauberhaft hingebaut haben, auch da haben die Norweger gezeigt, was sie können im Skifliegen. Ne? Das ist natürlich...
Ja.
Also ich sag's nochmal, ich habe es ja schon mal gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Ach so, doch, das war bei unserer Fragen- und Antwortfolge. Die besten Sprünge, die wir uns immer wieder angucken. Ich erwähne jetzt nochmal Johann Rehmen Evensen, 246,5 Mein Gott, ist das ein Traumflug. Den hat der liebe Gott direkt so dahin gemacht. Super, wirklich. Ganz, ganz toller Flug. Guckt den euch bitte mal an, damit ihr wisst, wovon ich rede. genau. Das, ja, es ist eben, gehört zur Geschichte des norwegischen Skisprings auch dazu, dass hier eben auch meisterhafte Skiflieger sind.
Das können wir ja dann dieses Jahr auch wieder bei der Skiflug-WM. Das wird bestimmt eine geile
Ja, ich
Skiflug-WM, die
hoff's.
hoffentlich
Ich
stattfindet.
hoff's.
Können wir uns ja das Ganze dann mal so richtig schön anschauen, wie die Norweger mal wieder komplett
Ja,
abliefern.
hoffen wir es mal, dass das so läuft und dass das auch alles so stattfindet, wie es stattfinden soll. Pipapo. Aber wir sind natürlich sehr, sehr gute Dinge. Jetzt gibt es natürlich noch einen
Natürlich.
Aspekt, den wir natürlich auch noch mit betrachten müssen. Und das sind die Frauen.
Genau. Das hat mich sehr überrascht, muss ich sagen. Also es hat mich ja dieses Jahr überrascht, dass die nur mit 3 Personen immer so mit dabei sind, weil ja Maren Lündby diese Saison nicht mit dabei ist. Aber es zieht sich eigentlich schon die ganzen Jahre so, dass es immer nur so 1, 2, 3, also die sind jetzt beim Darmskispringen, sind die Norweger gar nicht so die, nennen sie jetzt mal vorherrschende Macht. Das hat mich doch sehr überrascht.
Ja, das stimmt. Aber da finde ich, ist die Parallele auch ähnlich wie beim Herrenweltcup. Wir reden ja über den, also wenn wir über den Frauenweltcup sprechen, der ist ja noch sehr neu. Also jetzt, ne, wenn man mal die Zeitleiste betrachtet, ist er ja relativ neu. Und es ist so ein bisschen ähnlich wie bei den beim Herren auch gewesen, dass du zwar in den ersten Jahren immer welche auch mit ganz vorne dabei hattest, aber eben nicht ganz oben dabei hattest. Ja, also. Und so ist es bei den Damen eigentlich, finde ich auch, dass ich sag mal, die ersten und zweiten sind dann meistens andere gewesen. Aber eine Konstant immer dabei, ja, oder mit dazu agierende Nation waren eben auch immer die Norwegerinnen. Und was eben den norwegischen Skispringen, was man denen schon zugute halten muss, ist, dass sie, glaube ich, schon, was das Damen-Skispringen betrifft, im Hinblick auf Gleichberechtigung, eigentlich schon Vorreiter sind.
Ja,
Ja.
definitiv. Also die machen viel.
Ja.
Die machen viel für Gleichberechtigung, hinterfragen Entscheidungen von der FIS, hinterfragen auch, wieso jetzt Weltcuporte bei den Männern noch mal neu vergeben wurden, aber bei den Frauen nicht. Also die lassen das nicht so stehen.
Ja.
Da gibt es sogar eine komplette Gruppe dahinter, die sich dafür einsetzt. Und auch Maren Lündby setzt sich
Ja.
auch sehr, sehr dafür ein. Hat auch jetzt mit Es das heißt ja, dass es vielleicht ab nächstem Jahr die Vierschanzentournee, so wie sie ist, auch für die Frauen gibt. Und ist auch skeptisch und hinterfragt viel und lässt es nicht so
Ja.
stehen. Also sie ist da auch eine große Vorreiterin. Und obwohl sie Pause macht, ist sie, glaube ich, jetzt auch eine ganz, ganz wichtige Figur, was das, ja, die Werbung und auch das, wie soll man es sagen, ja,
Jesus.
Das Skispringen der Frauen halt so ein bisschen auch
Genau.
repräsentiert und auch weiterbringen will. Und das finde ich sehr, sehr toll, dass sie da nicht sagt, oh, ich mache jetzt mal Pause, will jetzt nichts mehr sehen, sondern sich da sehr, sehr viel für
Ja,
einsetzt.
genau, dass sie eben auch die Stimme für die Athletin ist. Auch gerade im Hinblick darauf, weil sie eben in Norwegen, und da sind wir wieder an dem Punkt, Skispringen hat einen hohen Stellenwert und damit ist natürlich eine ganz andere Debatte möglich. Ja, die Grundlage ist einfach eine andere, weil es gehört wird. Diese Diskussion gibt es aber auch schon seit Ewigkeiten. Also schon vor 15 Jahren hat Annette Sagen, auch ein großer Name im Frauenskispringen seit jeher, genau diese Diskussion geführt, auch öffentlich geführt in Norwegen über die Gleichberechtigung von Frauen im Sport. So ist es dann am Ende, so hat sich das Thema dann breitgetreten sozusagen. Ja, also auch darüber, es ist im Grunde ist das genau das Gleiche, was wir jetzt wieder haben. Ja, wegen den Skifliegen können die Frauen Skifliegen, bla bla bla. Dieses ganze Theater hatte Annette Sagen vor 15 Jahren auch schon durchgerödelt. Als sie als Vorspringerin in Vikersund gestartet ist, bei den Männerwettkämpfen, das zieht sich halt durch. Und ich denke, dass das schon wichtig ist. Es kann aber halt auch nicht sein, dass die ganze Entwicklung des Frauenskisprings im Grunde genommen, also die die außerhalb des sportlichen Bereichs liegende Entwicklung nur in Norwegen stattfindet, weil das muss einfach anderswo auch passieren. Aber es passiert halt fast nur da.
Leider, ja.
Genau, und ja, Annette Sagen, wie gesagt, ist eine der großen Namen des Frauenskisprings insgesamt und eben auch der Norweger, die Norwegerinnen. Line Jahr, ebenfalls eine, die von vorne oder von relativ Anfang an, und mit Anfang meine ich jetzt mal den Anfang des, des Weltcups der Frauen, mit dabei war. Inzwischen beide nicht mehr dabei. Jetzt hat mit Maren Lündby gibt es natürlich eine, die auch diese Entwicklung mitgemacht hat, ne, die im Continental Cup gesprungen ist, die erste Frauenweltmeisterschaft mitgemacht hat, die Einführung des Gesamtweltcups mitgemacht hat und die jetzt eben auch ihre große Zeit feiert. Oder zumindest das, sagen wir mal, bis letzte Saison. Diese Saison macht sie ja Pause, was nächstes Jahr ist, müssen wir jetzt halt mal gucken. Aber ja, ein ganz großer Name, ne?
Ja, und hat auch da halt einen richtig tollen Maßstab und ein richtig tolles Zeichen gesetzt, dass sie jetzt Pause macht. Ich will jetzt nicht da zu weit reingehen in das Thema, das ist auch nochmal ein Thema für sich, aber dass sie sagt, wieso soll ich jetzt, ich habe zugenommen, wieso soll ich jetzt mir eine Crash-Diät machen, um wieder bei einem Skispringen mit dabei zu sein und dadurch vielleicht eine schlechte Essgewohnheit mir antrainieren, nur um wieder leistungsfähig zu sein. Das traut sich auch nicht jeder.
Das stimmt.
Zu sagen, nee, ich bin jetzt nicht in Form, ich bleib jetzt mal raus und das in der Olympiasaison.
Ja.
Man bemerke, das ist eine Olympiasaison. Und das finde ich halt auch riesig und setzt halt auch andere Maßstäbe, die das bei den Männern nicht so gibt. Die müssen sich vielleicht auch nicht so viele Gedanken um ihre Figur machen oder sonst irgendwas. Kommt ja auch noch mit dabei. Ich meine, wir sind beide auch Frauen. Wir wissen, wie schwer man es als Frau auch manchmal hat. Hormonell bedingt, was auch immer. Ja. Aber da dann halt auch ganz klar zu sagen, ich will das gar nicht, ich will da gar nicht den Maßstab letztendlich setzen, sondern ich pausiere jetzt und mache das ganz langsam, finde ich großartig. Also
ja, das
Riesenvorbild.
Genau, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr mutige Entscheidung. Ob sich das negativ oder positiv sportlich auswirkt, das muss man jetzt mal abwarten. Ja, was natürlich schade wäre, wenn sie dann noch, oder ja, wie soll man sagen, wenn sie halt dann noch im Weiteren sagen würde, nee, sie will sich diesen Stress nicht mehr antun, das wäre natürlich super schade, aber auch das wäre dann zu akzeptieren. Ich bin mal sehr gespannt, wie es nächstes Jahr aussieht, ob sie sich wirklich jetzt nur in Anführungsstrichen mal ein Jahr Pause gönnt und dann weiter weiterspringen wird oder nicht. Und wenn ja, wo kommt sie raus, ne? Also wie groß ist dann der Abstand zum Rest des Feldes, denn auch die entwickeln sich weiter. Also ganz klar.
Genau.
In den Möglichkeiten, die sie haben, diese Saison.
Ja, ist dann vielleicht auch mal ein Präzedenzfall zu sehen, was passiert, wenn du eine Saisonpause machst. Kannst du da wieder anknüpfen? Oder ist der Abstand schon so groß, dass du es nicht mehr schaffst, dass du zwei Saisons brauchst, um wieder dabei zu sein? Also es wird interessant sein, wie es ist. Es ist natürlich immer noch mal von Skispringerin zu Skispringerin anders. Aber trotzdem kann man es bei ihr dann mal sehen. Was macht's aus, wenn du eine Saison nicht dabei bist? Siehst du zwar auch bei anderen, die sich verletzen und dann wieder angreifen. Aber es ist jetzt dieses Mal ja keine Verletzung. Eine Verletzung ist noch mal was anderes. Da musst du dich auch noch mal trauen, diese Schanze runterzuspringen, wenn du dir einen Kreuzbandriss geholt hast und so weiter. Da ist es ja jetzt einfach so, sie macht Pause ohne Verletzung. Und das finde ich echt, das wird interessant zu sehen, wie sich das ausgewirkt hat.
Auf jeden Fall. Also hoffen wir mal, dass es gut ausgeht und dass wir auch in den nächsten Jahren noch viel Spaß haben werden an den Sprüngen von Maren Lündby. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen, weil sie auf jeden Fall wirklich eine der Aushängeschilder wirklich ist des Frauenskisprings, die eben auch deutlich zeigt, es gibt eigentlich keinen wirklichen Unterschied mehr, was die Spitze angeht, zu den Leistungen der Männer. Das ist einfach so. Es ist vielleicht noch nicht die Dichte. Ja, okay, das mag so sein. Aber ansonsten, also weiß ich nicht, was diese ewigen Diskussionen, es gab sie ja jetzt auch im Kleinen schon wieder, während der Vierschanzentournee, wo ich mir denke, Leute, jetzt kommt doch bitte mal in diesem Jahrhundert an, ja, also, Mein Gott, ey. Ja. Aber gut, das ist, fangen wir das Thema, dann kriegen wir wieder schlechte Laune. Dann wollen wir nicht wieder
anfangen. Genau, sonst kriegen wir... Genau.
Unsere Hörer kennen unsere Meinung zu der Thematik ja insgesamt.
Genau.
Ja.
Ja, was man auf jeden Fall noch sagen kann, auch wenn Lyngby nicht dabei ist, ist es natürlich für die Norweger schon schwierig, aber Opseth, die hält die norwegische Flagge trotzdem hoch, auch in dieser Saison, hatte schon 3 Podestplätze und ist 7. im Gesamtweltcup. Also auch da kann man sagen, dass es da doch gar nicht so schlecht ist. Auch Odine Strom, weiß nicht genau, wie man sie ausspricht. Es ist manchmal
nicht so leicht, mir den norwegischen Namen auszusprechen. Nee. Das stimmt. Wir geben uns Mühe.
Genau. Ja. Die war immer im zweiten Durchgang und hatte immer jetzt Plätze zwischen 10 und 21. Also da kommen wirklich auch 2 vielversprechende Springerinnen nach. Und das freut uns ja, dass dann, wenn Maren Lyngby vielleicht nächstes Jahr dann auch wieder dabei ist, wirklich ein sehr, sehr gutes norwegisches Team dabei ist, dass dann auch mal eine Nationenwertung vielleicht gewinnen kann. Nicht nur wegen einer Person wie jetzt Lyngby, sondern als kompaktes Team einfach genauso wie die Männer in einem kompakten Team teammäßig da wirklich abräumen können.
So sieht's aus.
Schauen wir mal, wie es weitergeht.
Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, jetzt stehen ja noch ein paar Highlights der Saison an. Da gucken wir natürlich dann auch mal, wie es weitergehen wird. Das erste haben wir hinter uns, die Vierschanzentournee. Glaubst du, dass wir nächstes Jahr eine Frauen-Vierschanzentournee haben?
Da ich ein sehr positiver Mensch bin, ja.
Das war Sarkasmus.
Ja, okay. Nee, also ich muss halt sagen, ich hoffe es, aber ob ich es glaube, ich finde es schon mal gut, dass die 4 Austragungsorte dafür gestimmt haben, aber es liegt immer an unseren Freunden der FIS, was letztendlich daraus wird. Und ich glaube, da könnte es letztendlich dran hängen. Ja, ich will es nicht weiter ausführen, weil sonst wird es böse, aber... Ich hoffe es, aber ich glaube noch nicht so ganz dran. Hoffen wir. Wie siehst du das?
Ja, also ich bin da auch eher so ein bisschen skeptisch, ob das wirklich so wird oder oder ob man es halt wieder so gestaltet, dass es halt, ja, es findet halt irgendwie statt, aber so reingequetscht irgendwie zu Zeiten, wo es halt keinen wirklichen Blick hat. Ich bin ja immer noch der Meinung, ich weiß auch nicht, ob das, also wie soll man es machen, ohne dass es, soll man es vor den Männern springen lassen, ist das dann nicht auch irgendwie doof? Oder wie kann man das so gestalten, dass man beide Geschlechter die gleiche Wertigkeit zuteil werden lässt? Da habe ich tatsächlich keine wirkliche Lösung und ich weiß auch nicht, ob die FIS eine findet. Muss man mal sehen.
Also was ich interessant fand, was zwar die Reihenfolge letztendlich auflöst, aber dass man die 4 Orte hat, aber in einer unterschiedlichen Reihenfolge. Das finde ich gar nicht so schlecht. Weil dann stehen sie nicht im Windschatten der Männer, sondern so als Vorprogramm, hier, komm mal, lassen sie mal springen, sondern sie haben eigenständige Orte. Man geht dann, sage ich jetzt mal, zuerst nach Garmisch, dann nach Oberstdorf und dann nach Bischofshofen und dann nach Innsbruck, dass man es halt so irgendwie macht, dass man ich weiß gar nicht, wer das, irgendjemand hatte das mal gesagt, das fand ich gar nicht so schlecht. Klar ist es anders, aber das hatte auch Katharina Althaus gesagt. Ihr ist es wichtig, dass diese 4 Orte, ist die 4 Orte sind und nicht irgendwelche Orte. Und deswegen finde ich, wenn das ja dann okay, also wenn das gegeben ist, dann könnte man die Orte ja untereinander tauschen, dann kommen sie sich nicht in die Quere und jeder hat eine alleingestellte Vierschanzentournee.
Ja,
vielleicht kriegen sie
vielleicht irgendwie sowas. Also wir sind sehr gespannt auf das Konzept, was da kommen soll. Wenn sie das nächstes Jahr schon umsetzen wollen, dann kann es ja nicht mehr so lange dauern. Gucken wir mal, ne?
Schauen wir mal.
Wir sind bereit, aber uns liegt's nicht.
Wir sind aber sowas von.
Ja, so, dann haben wir jetzt erstmal Norwegen heute euch näher gebracht. Kleinen Rückblick auf die letzten Jahre. Man muss ja jetzt sagen, Jahrzehnte, ne? Auch wenn ich mir gerade ein bisschen alt vorkomme, aber es ist leider so.
Es ist so.
Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat, wie immer. Gebt uns gerne ein Feedback, wenn ihr möchtet. Auf Instagram findet ihr uns wie immer unter 200 Inside Ski Jumping. Auf Twitter genauso. Ja, und dann hören wir uns bald wieder mit einem neuen spannenden Thema.
Genau. Wir freuen uns schon sehr und wünschen euch jetzt noch Einen schönen
Genau,
Tag.
bis bald.
Bis
Tschüss.
bald. Tschüss.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.